Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin Melanie und das hier ist mein Podcast Einfach Bücher. Vor kurzem habe ich euch ja von meinem Aufenthalt auf der Leipziger Buchmesse erzählt. Vielleicht könnt ihr euch noch an die ellenlange Schlange des Lux Verlags erinnern, die nie kleiner geworden ist, egal wann man daran vorbeigelaufen ist. Und das lange Anstehen, das musste ich ja dann auch wieder wettmachen. Deswegen habe ich gleich zwei Bücher dort am Stand mitgenommen. Und eins davon, das hatte ich dann auch als erstes aus meiner ganzen Ausbeute angefangen zu lesen. Nachdem ich zuletzt eher viele Thriller gelesen habe, hatte ich dann auch mal ein bisschen mehr Lust mal wieder auf ein wenig Abwechslung. Und deswegen habe ich dann angefangen, den ersten Band der One of Six Trilogie zu lesen. Band 1 heißt Verrat und ist am 29.09.2023 mit 474 Seiten im Lux Verlag erschienen. Geschrieben wurde das Buch von Kim Nina Ocker, die auch schon drei weitere Buchreihen im gleichen Verlag veröffentlicht hat. Eine weitere Reihe ist bereits mit drei Bänden in Planung und ich schaue mir auf jeden Fall noch die anderen Bücher der Autorin an. Denn der Schreibstil konnte mich definitiv überzeugen. Kim war auch so lieb und hat im Vorfeld ein paar Fragen zu der Buchreihe beantwortet, die heute hier in der Folge eine Rolle spielt. Seid also auf jeden Fall gespannt, was sie selbst zu ihren Büchern zu sagen hat. Mein Glück war definitiv auch, dass Band 2 der Trilogie ebenfalls schon erschienen ist und noch bevor ich Verrat überhaupt richtig fertig gelesen hatte, habe ich mir Vertrauen auch gleich noch in einer schönen kleinen Buchhandlung gekauft und gleich im Anschluss an Band 1 gelesen. Vertrauen ist mit 478 Seiten dieses Jahr am 29.02. erschienen und hat die Reihe damit vervollständigt. Das Spannende ist auch wirklich, dass es in Band 2 nicht wieder mit Kapitel 1 losgeht, sondern mit Kapitel 49. Es gibt also einen fast nahtlosen Übergang zu Band 1 und wir tauchen direkt wieder in das Geschehen der Protagonisten ein. Am besten hat mir in diesem Zusammenhang wirklich auch der Hinweis am Anfang des Buches gefallen. Man wird direkt darauf hingewiesen, dass wir hier ein Folgeband einer Buchreihe in der Hand haben und werden erneut vor möglichen Themen gewarnt, die manche Leute triggern könnten. Wie oft habe ich dann schon spontan ein Buch in der Buchhandlung mitgenommen und erst später erfahren, dass ich hier Band 4 zum Beispiel eine Reihe in der Hand habe. Ein dezenter Hinweis auf vorher erschienene Bücher fehlt mir manchmal leider und es darf auch wirklich gern in anderen Büchern mal übernommen werden. Starten wir aber doch erstmal mit Band 1 und damit mit Verrat und schauen uns mal an, worum es überhaupt geht. Luca wird gemeinsam mit vier anderen Mitstreitern in das abgeschiedene Ortis Resort eingeladen, um an dem Auswahlverfahren teilzunehmen, als Social Media Manager des Skihotels angestellt zu werden. Für Luca eine große Chance, die sie auf jeden Fall nutzen möchte. Ein wenig überraschend für sie ist, dass sie drei der anderen Teilnehmer bereits flüchtig kennt. Christine und Paul, die mittlerweile verlobt sind, die waren auf der gleichen Highschool wie Luca. Und auch Devin ist ihr schon begegnet, damals auf einer College-Party, auf der er sie sogar angesprochen hat. Luca hatte damals zwar kein Interesse, denn Devin hatte einen gewissen Ruf und Luca wollte nicht einfach nur eine weitere Kerbe in seinem Bettpfosten sein, verständlicherweise. Doch eine gewisse Anziehungskraft übt Devin diesmal schon auf sie aus. Den fünften in der Runde, Leander, den kennt sie bisher noch nicht. Und sie alle werden empfangen vom Neffen des Hotelinhabers, von Jacob, der gar nicht mal viel älter ist als sie und ihnen das Skiresort dann zeigt und Aufgaben für sie erstellt, das deren Können dann zeigen soll. Er wird auch die oder denjenigen aussuchen, der den Job am Ende bekommt und während ihres Aufenthalts sind alle in eigenen Chalets untergebracht, die einen gewissen Abstand zum Hauptgebäude des Hotels haben. Zu erreichen sind die Chalets über eine Straße, die gerade nicht befahrbar ist oder über Schneemobile über einen unbefestigten Weg durch den Wald. Als Luca an einem der Tage über diesen Weg zurück zu ihrem Chalet kommt, entdeckt sie frische Fußspuren um ihr kleines Häuschen herum. Fußspuren, die zwar zur Hütte hinführen, nicht aber wieder zurück. Und das wird nicht das einzige bleiben, das bei Luca ein sehr ungutes Gefühl in der Magengrube zurücklässt. Es passieren immer mehr merkwürdige Dinge, die den Eindruck machen, dass die Gruppe nicht alleine dort oben ist. Ihr habt schon ganz richtig gehört, so ganz ohne Spannung geht's bei mir dann doch nicht. Ich muss wirklich sagen, mit einem anderen Cover, das nicht nach Romance schreien würde, und ein paar klitzekleinen Gedankensprüngen von Luca und Devin weniger, hätte hier auch durchaus Thriller vorne auf dem Cover stehen können. Denn gerade ab der zweiten Hälfte des Buches ist der Spannungsbogen für mich gar nicht mehr abgeflaut und man wurde nicht mal auf der letzten Seite erlöst, weshalb ich hier nochmal glücklicher darüber war, direkt mit Band 2 weitermachen zu können. Für mich eindeutig die perfekte Genremischung aus Romance und Suspense und damit einfach nur ideal geeignet für mich als Leserin. Band 2 hatte dann doch nochmal mehr von einem New Adult Roman, so wie man es eher gewohnt ist, aber dazu gerne dann später mehr. Ich denke, das Setting hat in Verrat einfach sehr viel dazu beigetragen. Es gibt ja durchaus noch andere Bücher, in denen an abgeschiedenen Orten merkwürdige Dinge passieren. Und was dann auch nicht fehlen darf, ist ein Stromausfall und am allerwichtigsten kein Handynetz und kein Internetzugang. Klingt alles jetzt erstmal nicht zu dramatisch, wenn man sich nicht plötzlich von einer unbekannten Person bedroht fühlt. Wenn man dann noch ohne Strom und Internet in einem Schneesturm gefangen ist, dann sieht das nämlich schon gar nicht mehr so entspannt aus. Also hier hat das Setting durchaus einiges zum Thriller-Feeling beigetragen. Ich habe auch Kim mal direkt gefragt, ob ihr die Idee zum Buch nach einem fürchterlichen Albtraum gekommen ist. Denn ein kleines bisschen klingt das alles schon so danach. Wir hören aber direkt mal rein, wie sie wirklich zu der Buchidee gekommen ist.
Tatsächlich kann ich gar nicht mehr genau sagen, wo die Idee ursprünglich herkam, weil das so ein langer Prozess war zwischen mir und meiner Lektorin. Wir haben immer wieder Ideen weggenommen und hinzugefügt. Ich weiß noch, dass damals nach Every Little Secret und Every Little Lie, also als wir eben auf Ideenfindung für eine neue Idee waren, dass ich gerne etwas schreiben wollte, was mehr Suspense-lastig ist, dass ich ein bisschen was Mysteriöses schreiben wollte. Und ich glaube tatsächlich, die Ursprungsidee war nur der Aspekt, dass eine Gruppe von Leuten und darunter eben auch meine ProtagonistInnen, dass die eingesperrt und von der Außenwelt abgeschlossen sind. Und natürlich war eine Schießszene irgendwie naheliegend, weil du da eben sehr einfach, verhältnismäßig einfach, diesen Aspekt mit reinbringen kannst, dass die Leute abgeschnitten sind, dass sie nicht einfach sich ins nächste Auto oder in den Bus oder in den Zug setzen können und weg von der Szene fahren können. Und zusätzlich fand ich diesen Schnee-Aspekt auch einfach szenisch ganz toll. Also stimmungsvoll hat die einfach wahnsinnig viel gemacht, weil ich finde, so eine Landschaft, die komplett eingeschneit ist, die schluckt natürlich auch so ein bisschen die Geräusche und macht alles irgendwie so ein bisschen unheimlicher. Und der Rest, also die Konstellation der Figuren, die da eingeschneit sind, das Skiresort und auch der Täter oder die Täterin kamen erst nach und nach dazu. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, woher diese Ursprungsidee kam und auch nicht mehr genau, wer sie tatsächlich hatte, weil das, wie gesagt, ein relativ langer Prozess zwischen mir und meiner Lektorin war.
Ich finde es ja durchaus spannend, jetzt hier auch mal zu hören, dass das eine recht enge Zusammenarbeit von Autor und Lektor vielleicht manchmal auch ist. Wir können uns allerdings einfach glücklich schätzen, dass die Idee zustande gekommen ist zu den Büchern. Wir lesen übrigens den Großteil der Geschichte aus Lukas Perspektive, allerdings auch einen nicht zu verachtenden Teil aus der von Devin. Wer glaubt, dass es deswegen schon mal zwei Personen gibt, die definitiv nichts mit den merkwürdigen Ereignissen zu tun haben, die bei diesem Resort passieren, dem muss ich leider enttäuschen. Denn irgendwann waren wirklich alle mal verdächtig. Gut, Luca habe ich tatsächlich nie verdächtigt. Immerhin passieren ja gerade ihr sehr viele Dinge und dass der Täter die gesamte Geschichte erzählt, Wäre zwar schon auch mal ein Riesen-Plot-Twist, aber in diesem Buch war das durchaus schon auszuschließen. Devin wollte man wie Luca oft nicht verdächtigen. Er war schließlich derjenige, der ohne zu zögern immer wieder geholfen hat und sich um ihre Sicherheit gesorgt hat. Dass dabei bei den beiden Gefühle entstanden sind, die bei einem Wettstreit um einen Job gar keinen Platz haben, sorgt ebenfalls dafür, an das Gute in ihm zu glauben. Und einen Ausschnitt aus dem Buch möchte ich euch zu Devin auch gerne vorlesen. Ich bin egoistisch, das streite ich nicht ab. Aber ich verstehe auch nicht, wie Menschen nicht egoistisch sein können. Wir alle leben und kämpfen unterm Strich für uns selbst, oder nicht? Jeder, der etwas anderes behauptet, lügt sich an. Freunde kommen und gehen, Beziehungen auch, sogar die Eltern sind irgendwann nicht mehr da. Das Einzige, was dein Leben lang bleibt, bist du selbst. Wow, ich blinzle ein paar Mal. Das war gleichzeitig das Weiseste und das Traurigste, was ich jemals von dir gehört habe. Wo er recht hat, hat er schon auch recht. Ein gewisser Hauch von Egoismus ist zumindest mal dann wichtig, wenn man sich nicht alles nur gefallen lassen will. Und außerdem gibt es ja nochmal einen ziemlich großen Unterschied zwischen Egoismus und Narzissmus. Devin sammelt also über das Buch hinweg eher Pluspunkte. Als Autorin könnte es manchmal vielleicht etwas schwerer sein, aus der Perspektive von einer männlichen Person zu schreiben. Und auch da habe ich mal direkt nachgehakt und die Autorin selbst dazu befragt.
Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ein Buch komplett aus der weiblichen oder aus der männlichen Perspektive zu schreiben, würde ich immer die weibliche nehmen. Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass ich mich da mehr wohlfühle und irgendwie selbstsicherer bin. Aber ich liebe auch die männlichen Perspektiven. Die sind in meinen Büchern eher verhältnismäßig weniger als die weiblichen. Also die weiblichen Perspektiven haben schon die Hauptrolle oder führen durch die Haupthandlung. Aber was ich bei diesen männlichen Perspektiven einfach so reizvoll finde, ist, dass du erstens einen Einblick in seine Gefühlswelt und in seine Gedanken kriegst und dadurch dem Leser oder der Leserin auch immer so einen kleinen Informationsvorsprung geben kannst. Also oft ist es ja so, dass Missverständnisse zwischen den Protagonistinnen entstehen oder einer von beiden ein Geheimnis hat, und dadurch, dass man aus beiden Perspektiven liest, hat man den Informationsstand von beiden Figuren. Außerdem ermöglicht es so kleine Mini-Cliffhanger. Also wenn ich aus der weiblichen Perspektive schreibe und da gerade etwas passiert, kann ich in die männliche wechseln und lasse den Leser oder die Leserin dann so ein kleines bisschen hängen, zumindest ein Kapitel lang. Das mag ich ganz gerne. Aber grundsätzlich bei der männlichen Perspektive habe ich immer so ein bisschen Selbstzweifel, weil ich hoffe, dass ich den Ton richtig treffe. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit bei wechselnden Perspektiven ist einfach, dass man auch in der Erzählstimme und in dem Ton der Kapitel einen Unterschied sieht. Und das ist definitiv etwas, woran ich immer wieder arbeiten muss, vor allem im Lektorat, weil meine Stimmen dann doch leider immer wieder sehr gleich klingen, was, glaube ich, logisch ist irgendwie. Zumindest ist das für mich logisch, weil ich natürlich eine Erzählstimme habe, einen Erzählstil, und den kann ich nicht so gut ändern. Das können andere AutorInnen, glaube ich, deutlich besser. Was ich zum Beispiel unfassbar cool fand zu schreiben, waren die TäterInnen-Kapitel in One of Six. Da gibt es ja Kapitel aus der Sicht der bösen Person. Und die fand ich super, super cool zu schreiben, weil die einen komplett anderen Erzählstil haben als meine anderen Kapitel. Also das klingt alles ein bisschen schwulstiger, ein bisschen poetischer. Hat auch sehr lange gedauert, die zu schreiben, aber daran hatte ich wahnsinnig viel Spaß, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich mache mal was anderes und ich komme mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Deswegen, ich glaube, ich würde immer mich für diese wechselnden Perspektiven entscheiden, weil ich dadurch einfach so ein bisschen mehr Variation im Text habe. Aber selbstsicherer fühle ich mich ganz eindeutig in der weiblichen Perspektive.
Für mich auch eine wirklich spannende Antwort und was mich auch wirklich mit am meisten nochmal interessiert hat, wenn man so den Prozess vom Schreiben auch mal mitverfolgen möchte. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass es als Frau natürlich auch ein bisschen leichter ist, sich in eine Frau hineinzuversetzen. Aber ich bin ganz froh, dass Kim Nina Ocker hier uns beide Perspektiven auch mitgeliefert hat. Und auch die Kapitel aus der Perspektive des Verdächtigen waren wirklich gut zu lesen. Kommen wir nämlich auch nochmal zurück zum Verdächtigen. Auffällig ist an einem Punkt nur, dass Pauls Handy gehackt wird und auf seinem Instagram-Profil ein Foto veröffentlicht wird, das Christines Untreue und den Betrug an Paul verrät. Diesen beiden sollte also unbedingt geschadet werden und auch Leanders Handy versucht jemand zu hacken. Allerdings ist der so gewieft, was das betrifft, dass er weiß, wie er sich vor solchen Hackerangriffen schützen kann. Und dann ist da auch noch Anna. Sie arbeitet an der Rezeption des Hotels und ganz offensichtlich hat sie einen großen Streit mit Leander und ganz plötzlich, als der Strom ausfällt, ist sie auch noch bei ihm im Chalet. Verdächtige gibt es also genug und damit kann man dann auch schön miträtseln. Es gibt zwischendurch ja auch immer wieder diese Kapitel aus der Sicht des Täters. Und der führt eine Liste mit sich. The List of Six. Auch der Prolog ist aus der Sicht des Unbekannten geschrieben und daraus möchte ich euch gleich mal einen kleinen Abschnitt nochmal vorlesen. Während der Sendevorgang noch läuft, öffne ich die E-Mail und lese sie mir erneut durch. Sie ist ein beschissenes Meisterwerk. Sollte sie auch sein, nachdem ich die letzten 7 Wochen meines armseligen Lebens in sie investiert habe. Jedes einzelne Wort ist Poesie, jede Silbe ein Vers und jeder Buchstabe ein Stillleben, bei dem der Künstler in jeden der Milliarden Pinselstriche die tiefsten Geheimnisse seiner Seele gelegt hat. Wie eine Komposition, ein Zusammenspiel aus Klängen, Tempo und Leidenschaft. Ohne das eine oder das andere ist das Ergebnis nicht perfekt. Und genauso bin ich überzeugt davon, dass jedes einzelne Wort dieser sorgsam formulierten E-Mail die Perfektion dieses Plans ausmacht und mein Leben in die eine oder die andere Richtung lenken wird. Ganz ehrlich, es liest sich für mich wie eine Beschreibung des Buches. Als wollte die Autorin uns im Prolog schon einen Hinweis darauf geben, was beim Lesen auf uns zukommt. Ziemlich cool. Bevor ich jetzt hier aber aus dem Schwärmen nicht mehr rauskomme, muss ich einen winzigen kleinen Aspekt nennen, der mir negativ aufgefallen ist. Es war der Satz: Devin sieht objektiv betrachtet verdammt gut aus, trotzdem weiß ich noch nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was stimmt eigentlich nicht mit der? Aber leider, leider finde ich die Formulierung hier etwas unglücklich gewählt. Es ist das kleine Wort trotzdem, das mir hier nicht gefällt, so als wäre es ganz normal, dass mal jemanden, der verdammt gut aussieht, selbstverständlich auch für vertrauenswürdig und für den perfekten Partner halten muss. Schon wenn es trotzdem zu einem Aber geändert werden würde, macht es für mich eine so ganz andere Aussage draus, dass mir der Satz wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre. Aber wegen dieser Formulierung bin ich ganz kurz ins Stocken gekommen und war ganz, 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 ganz kurz enttäuscht. Das ist aber wirklich schon alles, denn ansonsten war ich ziemlich begeistert vom Buch und deswegen habe ich ja direkt auch noch Vertrauen im Anschluss gelesen. Und selbst wenn jetzt die Umstände für alle in Band 1 sehr schrecklich sind, war es mir dann doch noch ein Anliegen, Kim zu fragen, was sie denn von einem freiwilligen Digital Detox halten würde und ob sie sich selbst vorstellen könnte, an so einem abgelegenen Ort ohne Kommunikationsmittel eine Auszeit zu nehmen.
Ich glaube tatsächlich, ich fände Digital Detox, mich überfordert dieser Ausdruck ein bisschen, total reizvoll. Ich glaube, ich würde das super gerne mal machen. Aber ich weiß auch, dass ich dazu gezwungen werden muss. Also ich denke, dass wenn ich mir jetzt selbst irgendwelche Regeln auferlegen würde, also wenn ich sagen würde, gut, ich lege jetzt eine Woche mein Handy weg oder gehe nicht mehr auf bestimmte Social-Media-Plattformen oder ähnliches, dass ich das vermutlich nicht durchhalten würde. Aber im Urlaub beispielsweise nehme ich mein Handy kaum in die Hand und da finde ich das super. Ich finde das sehr befreiend und irgendwie sehr schön, einfach mal nicht da so involviert zu sein und nicht alles mitzukriegen und nicht alles nachzulesen. Deswegen grundsätzlich ja. Und ich glaube, vor dem Buch hätte ich auch so ein Skiresort mit so einer Hütte irgendwo auf den Bergen ganz reizvoll gefunden. Aber ich muss auch zugeben, dass ich mich selbst beim Schreiben wahnsinnig gegruselt habe, stellenweise. Und ich die Vorstellung, in so einer Hütte irgendwo am Waldrand zu sitzen, ohne großen Kontakt zur Außenwelt, mit einer Glaswand ins Nichts rein, finde ich sehr unheimlich. Und ich bin auch echt ein Schisser, was alles angeht zum Thema Gruselfilme oder all sowas. Und tatsächlich finde ich diese Vorstellung am schlimmsten bei zum Beispiel Horrorfilmen, dass man die Gefahr gar nicht so richtig sieht, sondern dass man irgendwo in so einer Hütte hockt und man weiß, es ist jemand da draußen, aber denjenigen nicht sehen kann und nicht hören kann. Das finde ich eine ganz gruselige Vorstellung. Also ja, ich glaube, Abgeschiedenheit fände ich ganz cool, aber ich befürchte, in der ersten Nacht wäre ich weg gewesen. Ich wäre einfach abgehauen.
Ich glaube, Kim spricht vielen von uns aus der Seele. Obwohl ich Horrorfilme und Thriller wirklich liebe, wäre ich auch total schnell abgehauen. Band 2 war für mich dann ganz minimal schwächer als Band 1, aber das Niveau konnte die Autorin doch sehr, sehr, sehr gut halten. Ich versuche auch gleich so wenig wie möglich zu spoilern. Allerdings könnte es trotzdem sein, dass ein paar Randinformationen durchsickern. Also entscheidet gerne selbst, ob ihr schon weiterhören möchtet oder ob ihr erst die beiden Bücher durchsuchten möchtet, so wie ich es gemacht habe. In Vertrauen wissen wir immer noch nicht, wer für die merkwürdigen und schrecklichen Ereignisse verantwortlich ist, die Bewerber und genauso auch Jacob und Anna in Angst und Schrecken versetzt haben. Tatsächlich ist die List of Six auch aufgetaucht. Und darauf stehen Leander, Paul, Christine, Devin, Luca und Jacob. Trotzdem ist es Anna, die all das nicht so recht hinter sich lassen kann. Die Polizei hat sogar einen Verdächtigen festgenommen, doch Anna ist überzeugt, dass sie dabei irgendetwas übersehen haben. Es ergibt einfach nicht genug Sinn für sie und genau das möchte sie Luca und Devin klar machen. Luca geht es nach den Ereignissen ziemlich schlecht. Sie weiß zudem nicht, wie sie sich Devin gegenüber verhalten soll und ob sie die Zeit mit ihm überhaupt genießen kann, wenn beide doch so schreckliche Erinnerungen miteinander teilen. Als Anna ihr dann schließlich das Angebot macht, mit ihr nach Belleville zu fahren, um weitere Nachforschungen anzustellen, da willigt Luca ein. Sie hofft im Anschluss daran, mit allem abschließen zu können und endlich dann dafür bereit zu sein, sich auf Devin voll einlassen zu können, ohne dass sie eben an die Tage im Ortes denken muss. Sie will wieder bereiter zu sein, nach vorne zu blicken, also fliegt sie mit Anna nach Belleville, dem Ort, an dem sie mit Paul und Christine gemeinsam auf der Highschool war. Auch Leander hat ganz in der Nähe bei seinen Eltern gearbeitet. Vielleicht liegt ja dort die Antwort für alles vergraben. Und als Anna und Luca eines Abends von einem schwarzen Truck verfolgt werden, müssen sie sich allerdings eingestehen, ziemlich schlecht auf die Gesamtsituation vorbereitet zu sein und das alles nicht alleine bewältigen zu können. Sie geben den anderen also Bescheid und so kommen Devin, Leander und Jacob ihnen auch zur Hilfe. Das Schlimmste dabei ist, dass Annas Theorie wahr zu sein scheint und der wahre Täter immer noch da draußen und immer noch hinter ihnen her ist. Schauplatz hier ist der Ort Belleville, an dem Luca aufgewachsen ist. Nicht ganz so besorgniserregend wie in Band 1. Trotzdem kann auch hier wieder sehr viel Spannung aufgebaut werden. In Vertrauen geht es nun aber doch auch etwas mehr um die Gefühle von Luca und Devin füreinander. Sie sind sich bereits näher gekommen, doch nachdem sie sich am Flughafen für die Heimreise getrennt haben, war es, als würden sie wieder in ein ganz anderes Leben zurückgehen. Das alles miteinander zu vereinbaren, scheint erstmal eine große Herausforderung zu sein. Zudem kennen sich die beiden nun mal noch gar nicht so lange. Und daher ist es jetzt wahrscheinlich auch noch mal wesentlich schwieriger, den anderen einzuschätzen, und man ist generell auch noch mal deutlich vorsichtiger, was Vertrauen betrifft und was dem anderen zuzumuten ist. Luca hat währenddessen Zweifel, die ich auch noch von mir kenne und von noch so vielen anderen Frauen aus meinem Umfeld. Und das möchte ich euch auch einmal kurz vorlesen. Devin sieht gut aus, ist gut gebaut, hat tolle Oberarme, ist witzig, charmant und aufmerksam. Er sollte keine Probleme damit haben, jemanden zu finden, der sich voll und ganz auf ihn einlässt. Ich hingegen benehme mich verschlossen und kompliziert. Außerdem sehe ich aus wie ein verdammtes Schlossgespenst. Hin und wieder überkommen mich solche Gedanken. Das war schon immer so, weil ich einfach nicht verstehen kann, warum ein anderer Mensch ein solches Interesse an mir haben sollte. Was kann ausgerechnet ich jemandem geben, das er nicht auch von jeder anderen Person bekommen könnte? Was zur Hölle macht mich für diesen einen Menschen einzigartig? Vielleicht sollte ich jetzt den Mund nicht zu voll nehmen, denn mein Mann würde euch sofort bestätigen, dass ich selbst oft genug solchen Mist rede. Aber verdammt nochmal, warum tun wir uns das eigentlich überhaupt an? Hören wir doch endlich auf damit, daran zu zweifeln, dass mich und euch jemand lieben kann. Und vor allem lassen wir die Person doch bitte einfach selbst entscheiden. Wenn euch jemand liebt, dann hat derjenige seine Gründe. Und auch wenn er selbst euch manchmal hässlich, dumm oder sonst irgendwas findet, von dem ihr selbst eigentlich wisst, dass es gar nicht stimmt, dann lasst euch trotzdem lieben. Ihr könnt nie wissen, aus welchen Augen ihr gerade betrachtet werdet und was der Mensch dahinter empfindet. Es dann auch noch zu leugnen und dem anderen vorzuwerfen, dass das alles doch gar nicht stimmen kann, das tut dem anderen auch weh. Und es gibt oft genug Gründe, warum man Zweifel hat, aber zweifelt niemals einfach so an den Gefühlen eines anderen, nur weil ihr euch selbst gerade mies fühlt. Das ist nämlich eindeutig nicht fair. Und zum Glück erkennt Luca das auch irgendwann ein paar Seiten später und da sieht das Ganze dann auch schon so aus. Devin ist für mich immer noch eine Wundertüte, auch wenn wir uns vermutlich deutlich besser kennen, als man es bei dem ersten Date erwarten würde. Devin ist tough, witzig und schlagfertig, ohne dass er sich bemüht. Er versucht nicht Eindruck zu schinden, rückt sich nicht selbst ins beste Licht. Ich mag das. Abgesehen von meinen Selbstzweifeln und dem kleinen Knacks, den ich von unserer Zeit in den Bergen davongetragen habe, fühle ich mich neben ihm wohl. Irgendwie frei und gleichzeitig, als würde er mich die ganze Zeit in eine warme, schützende Decke einwickeln. Das klingt doch gleich schon mal viel besser. Es war für mich wieder mal erfrischend, neben all den Thrillern zuletzt auch mal wieder ein bisschen Romance erleben zu dürfen. Und dabei muss der Thrill gar nicht mal so sehr fehlen. Ich behalte also die Autorin definitiv im Auge. Und ich bin gespannt, ob ich euch auch ein bisschen neugierig machen konnte. Was mich auch noch interessiert hat, war, ob denn ein wenig von Kim selbst in die Charaktere mit hineingeflossen ist und ob es ihr am Ende von so einer Reihe schwerfällt, von den Charakteren Abschied zu nehmen.
Das finde ich super schwer zu beantworten. Ich glaube, dass jeder Autor oder jede Autorin irgendwie was Persönliches mit einfließen lässt. Ich glaube, das passiert automatisch und es macht auch irgendwie Sinn, weil es ist natürlich deutlich einfacher, über etwas zu schreiben, was du selbst kennst, womit du selbst Erfahrung hast, was du dementsprechend auch gut und einfach beschreiben kannst. Deswegen denke ich, oder zumindest ist bei mir das so der Fall, dass ich immer persönliche Dinge mit einfließen lasse, aber das ist selten eine bewusste Entscheidung. Und tatsächlich meine ProtagonistInnen charakterisiere ich im Vorfeld auch ganz, ganz, ganz selten sehr detailliert, sondern das kommt einfach im Laufe der Geschichte. Natürlich habe ich irgendwie ein Bild, wie sie sein sollen, was auch zu der Geschichte passt oder zu ihrer Rolle in der Geschichte, aber ich habe keinen genauen Steckbrief und überlege mir im Vorfeld, das sind ihre Charaktereigenschaften, so sollen sie klingen, sondern meistens passiert das innerhalb der ersten drei Kapitel und dann passe ich mich dem irgendwie an. Aber was ich definitiv nicht tue, ist, irgendwelche Menschen oder mich selber aus meinem Umfeld zu nehmen und zu kopieren in Charaktere oder in Figuren. Das fände ich auch irgendwie ein bisschen schräg. Ich weiß noch, dass meine Schwester mich am Anfang sehr oft gebeten hat, ihren Namen zu verwenden für eine Protagonistin, Das ist natürlich keine Charaktereigenschaft, aber sie wollte einfach ihren Namen da drin haben. Und das habe ich immer sehr strikt abgelehnt, weil ich die Vorstellung ganz seltsam fand, mit ihrem Namen bestimmte Spicy-Szenen zu schreiben. Das hätte ich komisch gefunden. Und ich mache das irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund ich das nicht mache, dass ich Personen tatsächlich in meine Bücher reinschreibe. Aber ich glaube, es wäre einfach schwierig, weil natürlich meine Geschichten sind nicht sehr realitätsnah, zumindest nicht an meiner Realität. Vor allem seitdem ich Suspense eben auch schreibe. Und da muss man natürlich die Figuren und die Handlungsweise der Figuren auch irgendwie anpassen an die Handlung, an das, was passiert und sie reagieren lassen dementsprechend. Und das wäre wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schwierig mit realistischen Personen. Aber bestimmte Charaktereigenschaften oder Vorlieben, Hobbys, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Erzählstimme, die kopiere ich wahrscheinlich immer so ein bisschen mit rein, aber wenn, dann mache ich das eher unterbewusst. Und ich habe ziemlich oft das Gefühl, dass meine vor allem weiblichen Protagonistinnen oft so ein bisschen so sind, wie ich gerne sein würde. Also sie sind oft selbstbewusst und schlagfertig und stehen für sich ein. Und das finde ich alles, das sind Charaktereigenschaften, die ich selbst gerne deutlich mehr hätte, aber da muss ich dann vielleicht erstmal noch hinkommen. Natürlich ist es irgendwie schade, sich von einer Welt und auch von den Charakteren verabschieden zu müssen, vor allem wenn es einfach eine Reihe ist, die ich sehr geliebt habe während des Schreibens und in die ich sehr gut eintauchen konnte. Das ist immer irgendwie schade, aber ich freue mich auch meistens zu dem Zeitpunkt dann schon auf das Folgeprojekt. Also in der Regel habe ich schon ein Folgeprojekt und weiß schon, was ich als nächstes schreiben möchte. Wenn ich eine Reihe abschließe, dann bin ich teilweise schon in der Planung für die neue Reihe und dann bin ich oft schon so begeistert von der neuen Reihe, dass ich mich freue, diese neue Reihe anzufangen. Aber natürlich ist immer so ein bisschen so ein Abschied nehmen dabei, zumal ich auch bis jetzt keine einzige Reihe hatte, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob ich noch einen Teil später irgendwann dazu schreibe. Also in der Regel schließe ich meine Reihen ab und habe dann auch für mich mit der Geschichte abgeschlossen. Und dann fühlt es sich irgendwie auch richtig an, das Kapitel abzuschließen und ein neues anzufangen. Und ja, in der Regel weiß ich, wie viele Bücher es werden. Das ist dann mit dem Verlag auch so abgesprochen und die Geschichte ist auch so konzipiert. Und das ist tatsächlich auch immer eine bewusste Entscheidung. Also bei One of Six beispielsweise, als wir die Reihe geplant haben, wollte ich super gerne eine Trilogie schreiben. Ich wollte für Every Little Secret und Every Little Lie schon eine Trilogie schreiben. Das ist aber aus irgendeinem Grund nicht zustande gekommen. Bei One of Six haben wir darüber nachgedacht, ob wir eine Trilogie draus machen. Aber da hatte ich einfach das Gefühl, dass der Inhalt, also sprich der Plot, nicht reicht für drei Bücher. Eben dadurch, dass wir dieses sehr abgeschiedene und sehr in sich geschlossene Thema haben, hatte ich das Gefühl, bei drei Büchern würde ich es unnötig in die Länge ziehen und es würde einfach keinen Sinn machen. Deswegen war das schon eine bewusste Entscheidung. Und bei der neuen Reihe bin ich auch ehrlich gesagt bewusst an diese Reihe rangegangen mit dem Ziel, für eine Trilogie zu plotten, weil ich einfach super gerne eine Trilogie schreiben wollte. Und das hat dann auch tatsächlich so funktioniert. Also ich hatte genug Plot für drei Bücher und ich könnte mir grundsätzlich auch vorstellen, dass wenn ich nach drei Büchern sagen würde oder im Laufe des Schreibprozesses dem Verlag oder meiner Lektorin sagen würde, hör mal, ich brauche noch ein viertes Buch oder ich habe nicht genug Plot für drei Bücher, ich brauche doch nur zwei, dass man das vermutlich irgendwie hinkriegen würde. Aber bis jetzt ist es immer so hingekommen mit dem, was ich geplant habe. Und ich glaube, ich persönlich würde auch nicht mehr als drei Bücher für ein Pärchen schreiben, weil ich denke, dass mir dann irgendwann so ein bisschen der Inhalt ausgehen würde für mehr als drei Bücher. Ich glaube, grundsätzlich eine Trilogie mit demselben Pärchen ist schon eine Herausforderung, beziehungsweise ich merke das gerade beim Schreiben, dass es eine Herausforderung ist, weil ich persönlich diese Kennenlerngeschichte von dem Pärchen immer am spannendsten finde. Wenn ich Bücher lese oder wenn ich sie schreibe, finde ich es immer am spannendsten, wenn die beiden sich kennenlernen. Am liebsten, wenn sie sich vorher nicht mögen und sich dann erst lieben lernen und vorher eben so ein bisschen dieses Gerangel stattfindet. Und das hast du ja nur einmal bei einer Geschichte über ein Pärchen. Und ich habe das Gefühl, nach spätestens drei Büchern ist die Geschichte dann auch auserzählt. Aber grundsätzlich habe ich beim Plotten immer ein ganz gutes Gespür dafür, wie viele Bücher die Reihe haben wird.
Auch sehr spannend. Und zum Abschluss kommt natürlich noch ein kleiner Ausblick auf die weiteren Projekte von Kim Nina Ocker. Und sie verrät uns noch ihre Highlights von der Leipziger Buchmesse.
Ja, ich schreibe gerade an meiner neuen Trilogie. Wie schon gesagt, das ist die Kings Bay Secrets Trilogie. Der erste Teil heißt Tainted Dreams. Und aktuell schreibe ich am zweiten Teil. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das war so ein Projekt, wo ich quasi kaum abwarten konnte, dass ich das endlich schreiben darf. Wie schon gesagt, plane ich Projekte in der Regel schon, wenn ich noch das vorherige Projekt schreibe. Und das war hierbei auch der Fall. Also ich habe das geplottet und dem Verlag vorgestellt und eben schon geplant, während ich One of Six 2 noch geschrieben habe. Und ich habe mich so, 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 so sehr darauf gefreut, diese Geschichte zu schreiben, weil es wieder zurückgegangen ist in den Stil von Every Little Secret und Every Little Lie. Also wir sind wieder in der High Society unterwegs, diesmal in Miami. Und die Geschichte handelt von Charlie, die als Personenschützerin nach Miami geht und dort für eine sehr reiche Familie arbeitet. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Es sind sehr viele Intrigen und eben, wie gesagt, wieder dieses High Society Setting, was ich super, super gerne mochte. Und ich hatte so das Gefühl, nachdem ich One of Six geschrieben habe, was deutlich suspenslastiger war und ja vom Thema her und von der Stimmung her ganz, ganz, ganz anders war als Every Little Secret und Every Little Lie, hatte ich das Gefühl, es hat einfach wieder Spaß gemacht, jetzt wieder etwas anderes zu machen und diese Abwechslung drin zu haben. Und ich liebe die Geschichte bislang. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu schreiben. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Wie gesagt, das wird eine Trilogie. Es ist das gleiche Pärchen. Also es ist eine einheitliche, zusammenhängende Geschichte. Und ich freue mich mega drauf. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen wird. Ich liebe Buchmessen. Sie werden jedes Jahr voller gefühlt oder ich werde älter und kann es weniger verkraften, aber trotz alledem liebe ich Buchmessen einfach, weil es sich für mich immer so anfühlt wie so ein Klassentreffen. Man sieht einfach alle mal wieder, also nicht nur die LeserInnen, was natürlich immer cool ist, wenn man die Leute trifft und sich unterhält und auch Veranstaltungen hat, also Signierstunden oder den Lux-Abend. Das macht mir immer super viel Spaß, aber natürlich ist es auch einfach schön, zwischendurch das ganze Verlagsteam mal zu sehen und nicht nur die eigene Lektorin, die man ja relativ regelmäßig zumindest über den Laptop sieht und vor allem die KollegInnen. Also wir sind ja alle irgendwie total übers Land verstreut und teilweise auch aus Österreich. Also man sieht sich persönlich einfach super selten, aber selbstverständlich hat man auch Freundschaften untereinander irgendwie geknüpft. Also ich bin jetzt bei Lux seit 2014, da sind auch wirklich Freundschaften entstanden und das ist einfach total schön, bei Gelegenheiten zum Beispiel wie Messen sich wiederzusehen und Zeit zu haben und einfach mal zu quatschen. Deswegen finde ich Messen toll und ich fand auch die Leipziger Buchmesse toll. Die Menschen, Massen sind immer so ein bisschen schwierig, aber ich finde, man hat dann auch immer so ein bisschen Gelegenheit, sich auszutauschen. Und ich finde auch, wenn man nach der Messe wieder nach Hause kommt, zumindest ist es bei mir so, wenn ich wieder zu Hause bin und an den Laptop gehe, bin ich immer viel motivierter und habe einfach so einen Schub, weil man sieht, in was für einer tollen Community man da eigentlich arbeitet und wofür man das macht und wie glücklich man sich auch einfach oder wie glücklich ich mich auch einfach schätzen kann, dass ich das hauptberuflich tun darf. Deswegen, ich liebe Buchmessen und ich glaube, auf jeder Buchmesse ist mein Highlight immer einfach das Treffen mit anderen Menschen. Natürlich gibt es Veranstaltungen, die jedes Mal wahnsinnig cool sind. Ich glaube, jetzt bei der Leipziger Buchmesse war es die Lesung, die ich abends mit Sarah und Anna hatte. Die war einfach sehr lustig, aber mehr so unfreiwillig lustig. Das war auf jeden Fall von der Veranstaltung her mein absolutes Highlight. Signierstunden lasse ich immer so ein bisschen außen vor. Die sind immer toll. Auf jeder Signierstunde, egal wo ich eine Signierstunde mache, passiert irgendwas oder treffe ich irgendjemanden, was diese ganze Sache besonders macht. Aber grundsätzlich mein absolutes Highlight auf jeder Veranstaltung ist, Leute kennenzulernen, die man vielleicht nur online bislang kennt und miteinander zu reden. Und vor allem unter AutorInnen finde ich es immer besonders schön, wenn man sich auch einfach mal so ein bisschen auslassen kann über den Beruf und auch sich ein bisschen aufregen kann über gewisse Dinge, was untereinander einfach am besten geht. Das ist was anderes, als wenn man das bei der Familie macht oder bei Freunden macht, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Und ja, deswegen, ich liebe Veranstaltungen. Ich bin immer super gerne dabei. Es ist immer stressig und mir tun immer die Füße weh. Aber es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die nächste Buchmesse und vielleicht sieht man sich ja dann auch dort mal. Schreibt mir doch gerne bei Instagram, ob ihr die Dilogie schon kennt und ob sie euch auch so überzeugen konnte wie mich. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, einfach Bücher.